Bitte, ja, Uli. Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Keine Ahnung.
Neue Woche, neue Diskussionen. Jungs, ich weiß ja nicht, aber gefühlt wird mehr über die Schiedsrichter geredet als über Fußball. Max Zielke, der Mann, der Woche für Woche quer durch die Republik und die Stadien reist. Ja, du hast keinen Bock auf diese Diskussionen, aber du hast ja schon eine Lösung gefunden. Er war nämlich der Mann, der den Stecker in Münster wirklich gezogen hat, ja, mit den Ultras zusammen, ja. Und der Timo hat's kommentiert, Timo Schäfers hat's kommentiert und du hast ja auch, wie ich weiß, keinen Bock auf Diskussionen, weil du noch jede Woche selbst in München und Umgebung am liebsten stempelst, ja. Also, und ich habe vor allem keine Ahnung, also rein ins Vergnügen. Max, was hast du da gemacht?
Also du hast schon völlig richtig gesagt, ich bin kein Einzeltäter. Timo Schäfers steckte mit unter der Decke. Ja, aber es war schon wirklich sehr, sehr witzig. Also Timo hat das Einzelspiel kommentiert, Münster gegen Hertha. Und ich war für die Interviews da. Ich habe mich eigentlich auf einen sonnigen, ruhigen Sonntagmittag eingestellt, ein bisschen Fußball gucken. Und genauso ging das Ganze auch erstmal los, bis dann kurz vor Halbzeitpfiff diese Szene Cuisance gegen Kulis im 16er der Münsteraner sich zugetragen hat. Der Schiedsrichter Felix Bickel hat erstmal laufen lassen, hat dann aber aus dem Kölner Keller von seiner Kollegin Katja Rafalski aufs Ohr gesagt bekommen, guckst dir vielleicht besser nochmal an. Und dann wissen wir ja alle, was greift, was dann passiert. Dann geht ja das Protokoll los, dann kommt die berühmte Geste, da wird der Kasten gemacht, der Schuhkarton mit den Fingern geformt und dann geht der Schiedsrichter raus. Und ich war auf der anderen Seite der Mittellinie sozusagen, da wo die Trainerbänke sind, der VAR-Monitor ja, glaube ich, aus gutem Grund immer genau auf der anderen Seite angebracht, dass der Schiedsrichter möglichst viel Ruhe hat.
Sie
und dann hatte
dich.
Er, glaube ich, ein bisschen zu viel Ruhe, nämlich schwarzes Bild, Blackout. Und da dachten wir erstmal alle, ja okay, technischer Defekt, das fehlt ja jetzt noch beim VAR. Und dann hat sich Felix Bickel auf die Meinung von Katja Rafalski verlassen. Und als er das dann, Timo, du hast es ja auch dann im Kommentar gehört, über die Stadionlautsprecher verkündet hat, hat er auch gesagt, meine Kollegin Katja Rafalski hat mir dazu geraten, jetzt auf Elfmeter zu entscheiden. Und da hat er sozusagen blind darauf entschieden. Und dann dachte ich erstmal, ja, okay, die Entscheidung ist, glaube ich, in Ordnung. Also nur weil er es jetzt nicht gesehen hat, ist es keine falsche Entscheidung. Gerade wenn die Person, die sich das dann angucken kann, sagt,
ja, Max, Max, entschuldige, dass ich reingrätsche. Wollte er sie da loben oder wollte er von vornherein sagen, ich habe damit nichts zu tun?
Das habe ich mich auch gefragt.
Also ich glaube, es ist eine ganz angenehme Situation für einen Schiedsrichter, wenn er sagen kann, ey Leute, ich kann nicht und mir wurde geraten und deswegen vertraue ich jetzt da drauf. Also so hat er es nicht dargestellt. Ich glaube, er war in dem Moment ganz froh, dass er jemanden hatte, der ihm da unter die Arme greifen kann und ihm den Weg weist. Ja, und dann gab es den Elfmeter, der Elfmeter ging rein und dann war Halbzeitpfiff ein paar Minuten später und dann machte so ein Gerücht die Runde, dass es vielleicht gar kein technischer Fehler, sondern Sabotage gewesen sein könnte. Und dann bin ich rübergelaufen zu dem Sicherheitsmann, der an dem Monitor steht.
Ja, und super Sicherheitsmann übrigens.
Ja, der hat mich schon aus 20, 30 Metern ein bisschen zähneknirschend angeguckt, so nach dem Motto, oh, hoffentlich kommt der nicht jetzt noch nicht einer zu mir. Ja. Und dann habe ich den gefragt, sag mal, was ist denn hier passiert? Ja, und er hat das dann bestätigt, dass zwei Leute über den Zaun gesprungen sind, zwei maskierte, vermummte, und die haben einfach den Stecker vom Verlängerungskabel gezogen. Und das Kabel führte dann zum Monitor, der blieb schwarz. Und zeitgleich, und daran sieht man dann auch, dass es eine geplante Aktion war, gab es im Münsteraner Block das Banner, dem VAR den Stecker ziehen. Und so war unsere Sonntagnachmittag-Geschichte perfekt.
Sehr gut. Es war wirklich wild. Es war wirklich wild, auch als Kommentator. Ne? Du kriegst dann immer wieder die Informationen. Max hat mich dann per WhatsApp auf dem Laufenden gehalten. Aber du denkst ja, das kann gerade wirklich nicht sein. Du denkst, Max halluziniert da irgendwie in der Sonne von Münster. Da waren auch 18 Grad, vielleicht ein bisschen wenig getrunken oder zu viel, weiß ich nicht. Aber du kriegst natürlich die Infos nach und nach rein, verkaufst das dann mit aller Vorsicht. Und dann hatte ich irgendwie zwei Spiele laufen. Einmal auf dem Handy, was da passiert, und dann das Spiel gleichzeitig noch zu begleiten auf dem Rasen. Das war schon echt kurios. Also kuriose Nummer. Vor allem dachte ich auch erst, Uli, ich gucke nicht richtig, dass der Bildschirm schwarz ist, weil das kennt man ja so auch nicht. Manchmal scheint die Sonne da ja irgendwie drauf und der Felix Wickel hat wirklich lange in diesen schwarzen Monitor geschaut und ich dachte, was sieht er, was ich nicht sehe? Aber ja, er hat auch nichts gesehen. Genau. Es war wirklich, es war wild.
Nee, es war völlig verrückt und ich fand dann, also klar, es geht nicht und alle ultra hin oder her, aber trotzdem muss ich natürlich in der Gesamtsituation und wenn ich die Fans fand, ich es gelungenen Scherz, also da will ich nicht rummoralisieren, okay, ja, nein, macht man nicht, brauchen wir ja gar nicht reden, aber ich fand, Max, du hattest ja dann auch noch einen wunderbaren Spieler, der auch seine Bewunderung eigentlich nicht verhehlen konnte und fand ich auch okay, dass der das dann so sagt, weil es ist ein Scherz, ich sage in diesem Fall ein gelungener Scherz, niemand zu Schaden gekommen und fertig, Verlängerungskabel wieder reingesteckt. Aber
ja, muss ich auch sagen. Also Jorrit Hendricks ist der Spieler, den du meinst, der Münsteraner Kapitän, der wusste noch gar nichts von der Aktion, als er zum Interview kam, denn musste ich dann erstmal aufklären und als ich ihm dann die Geschichte, die Reihenfolge dieser Vorfälle erzählt habe, da musste er richtig lachen, obwohl er ja wirklich, also musst du dir auch mal vorstellen, der kassiert in der letzten Sekunde des Spiels das 1:2 aus seiner Sicht, hat dann aber trotzdem ein Humorherz für diese Geschichte, nimmt das Ganze dann ab mit, ja, eigentlich finde ich es gut, was die Fans da gemacht haben. Und Uli, du hast völlig recht. Ich finde auch, das sollte man jetzt nicht skandalisieren. Man sollte, glaube ich, in Münster und vielleicht auch andernorts nochmal checken, dass das in Zukunft nicht mehr passiert. Aber da ist keiner zu Schaden gekommen. Das war keine böswillige Attacke. Das war ein Statement und Protest in der Art und Weise. Ja,
wunderbar. Muss man, glaub ich, so ein bisschen NATO-Draht drumherum machen in Zukunft.
Ganz kurz vielleicht noch, um das Ganze abzuschließen. Ich habe dann während des Spiels auch nochmal mit dem DFB-Schiedsrichter-Kommunikator, möchte ich mal nennen, Alex Feuerherd, geschrieben, weil der immer unser Ansprechpartner ist, wenn wir irgendwelche Fragen haben, gerade regeltechnische Fragen. Und da ging natürlich auch kurz mal die Frage rum, gerade bei Münsteraner-Fans hat mich so ein bisschen was erreicht. Moment mal, darf der das überhaupt dann so entscheiden, wenn er es nicht gesehen hat? Und da war eben die klare Antwort, dass dieses On-Field-Review, wie sie es nennen, also sich das Ganze auf dem Monitor angucken, formal nur eine Empfehlung ist und eben keine Pflicht in dem ganzen Protokoll. Dementsprechend darf die Entscheidung dann auch so getroffen werden.
Ist ja, wenn wir das mal durchspielen, auch die einzig sinnvolle Variante, weil dann, also in dem Moment musst du es dann, finde ich, an die Person abgeben, die Möglichkeit hat, sich das nochmal anzugucken. Und wir wollten natürlich auch mit Felix Wickel, mit dem Schiedsrichter, sprechen. Der hat uns dann leider für nach dem Spiel abgesagt.
Kann ich verstehen.
Aber ausrichten, wir vertrauen unseren Kollegen und Kolleginnen in dem Fall. Wenn wir mal nichts sehen, da wird dann versucht, eine Sprache zu sprechen. Und ich sag mal so, man könnte es natürlich auch so drehen aus Münsteraner Sicht. Vielleicht haben sie sich da selber ein Bein gestellt oder die Beine weggezogen, weil Felix Wickel hat ja erstmal, also der Schiedsrichter, der es dann final entscheiden darf, normalerweise, hat erstmal laufen lassen. So, jetzt hätte er sich das nochmal angucken können. Vielleicht wäre er ja bei seiner Meinung geblieben.
Ja, und aus Münsteraner Sicht war es ja jetzt auch nicht das ganz klare Foul, ne? Auch da gab es ja riesige Diskussionen, weil auf den TV-Bildern sah das teilweise schon ein bisschen komisch aus, wie Cuisance da getroffen wurde. War jetzt nicht der klarste und härteste Kontakt, wenn ich mir dann aber das Schienbein von Cuisance angeguckt habe.
Ja,
zum einen sind es wieder zwei Millimeter große Schienbeinschoner, da müssen sie sich alle mal hinterfragen. Zum anderen hat dann halt aber das Schienbein auch geblutet, so, also von daher, der Kontakt war schon da. Gab auch ein, zwei Standbilder, bin ich eigentlich nicht der größte Fan von. Trotzdem konnte man da diesen Kontakt eben klar sehen. Da sieht man dann übrigens auch den Unterschied manchmal Richtung Bundesliga und Co., wenn du noch mehr Kameras hast und das besser auflösen kannst als die Baustelle da in Münster. Dann hätte man das, glaube ich, schon auch recht klar gesehen, dass dieses Foul da stattgefunden hat. Aber ich dachte mir das nämlich auch. Ihr habt euch selbst die Chance genommen. Der VAR hat es ja so gesehen, dass ein Foul war. Vielleicht hätte Felix Wickel gesagt, war mir zu wenig. Aber ja, alles hypothetisch. Trotzdem wilde Nummer in Münster.
Raus. Und, das Ganze, und deshalb auf Max. Du willst doch was sagen, immer noch.
Um das Ganze nur abzurunden.
Du warst
Stefan
nicht.
Leitl hat es dann danach auch noch gesagt, gehofft, dass die Münsteraner jetzt keine drakonische Strafe dafür bekommen. Ich bin gespannt, was da noch passiert. Also die Personen werden polizeilich gesucht. Das war gestern das Wording. Ich weiß nicht, ob die gefunden werden, was da mit denen passiert. Aber ich glaube, dass man dem Verein jetzt daraus nicht einen allzu großen Strick drehen sollte in der eh schon schwierigen Situation, in der sie stecken. Und Timo, du hast es gesagt, das ganze Ding ist gerade da Baustelle, Preußenstadion. Ich glaube, da müssen halt hier und da provisorisch die Kabel verlegt werden. Und das wird man sich jetzt nochmal überlegen. Machen wir
da wurden auch schon in dieser Saison Fahnen geklaut und so, weil die Leute da eher reinkommen. Also die sind, glaube ich, auch froh, wenn die Baustelle... Wenn die Baustelle mal über eine Geschichte ist.
Ja, bevor dann sich irgendwer auf die Fresse haut, sollen sie lieber Stecker ziehen. Das finde ich immer noch die bessere Variante.
Mit Abstand die beste. Kommen wir zum Tabellenführer.
Chapeau.
Und der jüngsten Mannschaft, die je seit Sepp Meyers Zeiten die Bayern auf den Platz gebracht haben. Und kommen wir zu Maicon Cardoso. Ja. Ja, also den muss man sich möglicherweise merken, wenn man ihn auch aufsehenerregend spielt. Er 1,65 groß, wurde eingewechselt und ist der nächste Junge, den Vincent Kompany auserkoren hat, dass er da mitmachen darf. Also muss man natürlich schon sagen, gar nicht so schlecht, denn der Kerle kommt von der World Squad, hat es dann zu den Bayern geschafft. Also alles eine ganz wilde Geschichte. Ein Brasilianer, genau, der in Thailand aufgewachsen ist.
Die World Squad. Das habe ich tatsächlich mit seiner Einwechslung das erste Mal gehört.
Siehst du, kann ich dir sagen, die Bayern hatten mal die Idee, dass man sich selber bewerben kann mit so Videos und über Scouts, um möglicherweise so eine weltweite Talentsichtung zu machen. Und das hat Klaus Augenthaler betreut. Mittlerweile macht es auch Roy Mackay. Und da waren schon der eine oder andere gute Spieler mit dabei. Ich weiß noch, Auge hat mir mal gesagt, da war so ein Mittelstürmer aus Kolumbien, 18, der hat ausgesehen, wenn er 25 gewesen wäre, Riesenbulle. Der schafft's, hat er gesagt. Na, ich glaube, er hat es nicht ganz geschafft. Aber das war so ein Scouting-System. Und da kam der irgendwie und hat dann, sie haben ihn dann gescoutet und dann erst ein Jahr später kam er überhaupt ins Leistungszentrum, hat er einen Vertrag bekommen und vor einer Woche hat er dann seinen richtigen Vertrag bekommen, immer noch mit 17 und durfte jetzt schon auflaufen. Also absoluter Trippelkönig, muss man natürlich sagen. Also der könnte weiter Spaß machen und die Bayern waren damit, weil ja auch noch ein eingewechselt, ein Portugiese, Name David Santos. Ja. David Santos, der ist schon 19, also das ist ein Deutsch-Portugiese, der ist aber in München aufgewachsen, der ist schon mit 9 Jahren zum FC Bayern gekommen, in Wilpertshofen hat er Fußball spielen gelernt, spielt aber für die portugiesische U-Mannschaften und als der dann da war und auch noch Lennart Karl, da war es plötzlich die jüngste Mannschaft des FC Bayern, die seit den Zeiten von Uli Hoeneß und Sepp Maier auf dem Platz gestanden ist.
Und bei der Einwechslung des 1,65 Mannes saß Stanisic, der auch zeitgleich eingewechselt worden ist, aus wie Obelix. Was haben sie denn mit dem gemacht? Der sah aus, als wäre der 2,20 Meter groß.
Ja. Ja, aber du weißt ja, bei den Fußballspielern, die kleinen, wendigen, also ich war ja Gott sei Dank Torwart, aber ich habe ungern, wenn ich im Feld war, gegen diese Jungs gespielt, weil die spielen ja schon die Knoten in die Beine. Und dass er reinkommen durfte, war natürlich schon mal eine Geschichte für sich, denn die Bayern haben wieder mal überragendes Spiel irgendwie hingelegt, obwohl ich so am Anfang dachte, ja, das ist schon so, du bist eigentlich im Prinzip schon Meister, du hast Bergamo vor der Brust. Kannst du da nochmal, kann jeder nochmal 11 Kilometer laufen? Und das Überraschende, sie können. Wahnsinn, die Jungs, oder?
Lennart Karl hat. Mach du erst, Max.
Lennart Karl hat, finde ich, einen super Start in dieses Spiel erwischt. Wahnsinn. Er hat sofort alles an sich gerissen. Aber dann so nach 15, 20 Minuten ist er ein bisschen untergetaucht. Dafür kam dann Luis Diaz, der, glaube ich, auch mal in Abwesenheit von Kane und Olise zeigen wollte, okay, ich kann es auch ohne die beiden. Und wie du sagst, Uli, also du guckst dann auf die Aufstellung und denkst dir, oh, okay, das ist die B11 der Bayern, was man auch immer mit äußerster Vorsicht genießen muss, diesen Ausdruck, diese Bezeichnung bei dieser Mannschaft. Aber wie sie dann den Gegner zermalmt haben, das kriegen sie auch im zweiten oder dritten Anzug in der Bundesliga leicht hin.
Aber da sieht man auch, so ein Jackson rennt halt auch alles mit zurück, was irgendwie geht, obwohl er nun ja wirklich nicht die Entdeckung des Jahrhunderts ist. Aber dann hat er noch auf Lennart Karls Pass ein Tor gemacht. Lennart Karl hat selber ein klasse Tor gemacht. Warum? Weil Leon Goretzka sich in der Rubrik Traumpässe ja, eingeschrieben hatte. Also den ersten auf Lennart Karl, der war leider um Millimeter abseits. Der war genauso ein schöner Steckpass wie der auf Luis Diaz. Und ja, aus der Luft verwandeln, oder Timo, machst du mit? Links auch wie rechts, links wie rechts, oder?
Ja, ja, klar. Im Schlaf mache ich das. Immer. Aber also ich war im Stadion und ich muss sagen, ich hatte auch am Anfang kurz den Eindruck, na, vielleicht geht hier ein bisschen was für Gladbach, aber dann kam diese Selbstverständlichkeit in dieses Bayern-Spiel und das ist ja am Ende immer das, worüber wir reden, Thema Handschrift eines Trainers. Da ist es dann fast egal, welche Konstellation auf dem Rasen steht, das sieht halt einfach nach FC Bayern aus. Und diese Selbstverständlichkeit und auch dieses Anlaufen, das unterschätzt man bei den Bayern ja immer wieder, dass die einfach auch wahnsinnig viel laufen und wahnsinnig fit sind, war schon beeindruckend. Was ich dann nur wieder bemerkenswert fand, aber vielleicht eher im negativen Sinne, in Minute 79, als da das vierte Tor fällt, verlassen die Leute in Scharen das Stadion, weil sie sagen, wir sind so gut, wir sind so überlegen. Also die 10 ja, Minuten, die spare ich mir jetzt und fahre nach Hause. Wir haben über die Parkplatzthematik schon häufiger geredet.
Du warst doch nicht im Parkhaus.
Und trotzdem ist das natürlich schon auch eine Ansage. Ne? Also wenn andere Teams zu Hause 4-1 gewinnen, dann ist das der Feiertag des Jahrhunderts. In München war es, nun gut, dann kann ich früher ins Bettchen und muss nirgendwo im Stau stehen. Alles fein, ich verstehe die Leute auch irgendwo, wobei ich einfach Leute, ja, also manchmal muss man los, aber ey, ich gehe doch dahin, um den Jungs dann irgendwie vielleicht auch zu zeigen, ey, das war cool im Anschluss. Das fand ich dann schon wieder krass, ne? Also einfach, ja, weil die so gut sind. Überleg mal, du bist so gut, dass du das Stadion leer spielst. Das musst du erst mal schaffen.
Das ist der Wahnsinn. Sehr gut, sehr gut. Übrigens, du hast schon angedeutet, eins muss ich natürlich sagen, ersten 20 Minuten oder ungefähr so, Gladbach, ich habe sie mir Messer zwischen den Zähnen eingelaufen. Ich habe gedacht, wenn die jedes Mal das so machen würden, dann würden sie nicht da stehen, wo sie stehen. Also die sind besser als gedacht. Also unverständlich, dass die dann gegen die Bayern, da hat natürlich haben sie vorher schön Feuer bekommen, dass die das da machen können, am Ende verloren, okay. Aber wenn die so gespielt hätten, Woche für Woche, dann würden die nicht da hinten drin hängen. Also, auf geht's.
Ja, dann ist es gehen Montagmorgen? Wir. Ja. Ist es Montagmorgen? Wir haben noch keine News zur Dauer der Sperre von Rocco Reitz. Die Elfer-Szene würde ich gerne noch mit euch mal besprechen. Genau. Gegen Nicholas Jackson. Also, Reitz klammert ein bisschen, wird vorher, glaube ich, auch von Jackson ein bisschen bedrängt. Er kommt dann noch zum Abschluss. Ja. Der Ball geht nicht rein, der Pfiff ertönt und es gibt Rot.
Ja, also ich sag euch eins, Jungs. Also Schiedsrichter, sage ich in dem Fall, kann nichts dafür. Er hat es ja erklärt, es sind die Regeln so. Wenn du ballorientiert nicht bist, dann muss es zwingend rot geben. Aber warum? Der hält den doch nur fest. Wenn er von hinten umgrätscht und versucht, den Ball zu erwischen, dann kriegt er gelb und Elfmeter. Ist doch vollkommen eine irrsinnige Regel, die Schiedsrichter zu befolgen haben. Also ich find's komplett absolut gaga. Und es ist ja nicht nur eine Doppelbestrafung, es ist eine Dreifachbestrafung, weil wenn der Elfer nicht reingeht, also sie kriegen einen Elfer, Rocco Reitz muss vom Platz, die müssen zu 10 weiterspielen, er kriegt eine Woche Sperre für die Woche drauf und wenn der Elfer nicht reingeht, dann ist es ein Vierfachsting, dann geht's die Woche drauf, darf er auch noch nicht spielen. Also erschließt sich mir nicht. Könnte sein, dass die Regel jemand gemacht hat, der... Also du weißt, mein berühmtes T-Shirt, das meine Frau schon immer drucken lassen wollte, Denken hilft, wäre in diesem Fall dann doch vielleicht eine gute Gabe an alle, die es entschieden haben.
Kann man, glaube ich, nichts hinzufügen, sehe ich genauso. Ich glaube, aus Rocco Reitz Sicht wird er sich denken, komm, gib mir mal noch ein Spiel mehr. Gib mir mal noch eins mehr. Wir haben es ja exklusiv.
Du wusstest genau, worauf ich damit hinaus will.
Ja.
Weil wenn man Rocco Reitz googelt, das habe ich jetzt gerade gemacht, um vielleicht rauszufinden, gibt es schon was zur Sperre, ein Spiel oder zwei, da kommt gar nichts dazu. Da kommen nur ganz andere Rocco Reitz Nachrichten, die, glaube ich, noch ein kleines bis mittelgroßes Feuer in Gladbach im Abstiegskampf im Rest der Saison legen könnten.
Ja, komplett. Also einig mit RB Leipzig, mündliche Einigung ist da, haben unsere Kollegen vom Transfer-Update enthüllt. Und es ist ja das eine, wenn der Kapitän sagt, ich möchte den Verein verlassen, möchte mich neu orientieren nach der Saison. Aber wir wissen ja alle, wenn es dann Richtung Leipzig geht, das finden dann die Fans der sogenannten Traditionsvereine noch mal ein bisschen unlustiger. Und wenn man sich dann noch überlegt, diese ganze Vorgeschichte mit Max Eberl, Gladbach und Leipzig, Boah, also wenn man sich die Kommentare anguckt, ich möchte gerade nicht wissen, was bei Rocco Reitz im Postfach los ist bei Instagram. Boah, das wird hart und es wird auch für Oleg Polanski so eine schwere Entscheidung, wie ich da umgehe, weil die Forderung ja ganz klar ist, Binde weg und Binde nie mehr weg, spielen lassen.
Nie wieder.
Aber,
ja. Das ist auch so natürlich, was für Mechanismen da greifen. Und ich habe mich mal getraut, Uli, in die Kommentarspalten reinzugucken und der Top-Kommentar, kann man jetzt immer anhand der Likes, der Herzchen rechts daneben sehen, war der Sohn von Max Eberl.
Ja, oh Gott, Mann, ey.
Uli, du bitte mal, du als einordnendes Organ hier, ist das okay, wenn man als Gladbacher Junge, als Kapitän irgendwann sagt, ich will den nächsten Schritt und der liegt dann in Leipzig?
Also ich finde, also was die Fans da machen, das ist das kleinste aller Karos, die sie da irgendwie tragen können. Das ist doch nochmal, sie sollen doch froh sein, ist ihr Junge, der es dann einfach weiter nach vorne schafft. Die Gladbacher haben es nicht geschafft, weil sie eben nicht immer so spielen wie gegen die Bayern am Anfang. Wenn die um die internationalen Plätze mitspielen würden, würde er sich's vielleicht auch nicht anders überlegen. Ja, ist doch ganz klar, weil es gibt mehr Asche. Würde keiner der Fans, wenn er, was weiß ich, in seiner Arbeitsstelle woanders mehr kriegt, würde er wahrscheinlich, Entschuldigung, würde er wechseln, ja. Das war der Nieser zu Rocco Reiß.
Tatsächlich, weißt du, Timo, wie du das siehst, ich gebe Uli komplett recht. Nur wundern darf man sich halt auch nicht. Ne? Also es ist recht vorhersehbar, was passiert, wenn diese Nachricht rauskommt. Und da denke ich mir manchmal, so aus Sicht des Betroffenen, der Rocco Reiß jetzt ist, hätte es noch eine andere Option gegeben, um das jetzt vielleicht zu verhindern. Ich glaube, egal wohin er geht, selbst wenn er dann am Ende zu Bayern geht, wäre der Aufschrei nicht so groß.
Also wenn entscheidest.
Alle Gladbach-Fans gesagt, ja, das ist schade, aber wir können ihm das hier nicht bieten, was er mit seiner Karriere noch vorhat. Also es ist so ein bisschen der programmierte Crash, in den Rocco Reiß da jetzt reinfährt.
Absolut, aber er wird sich dessen ja auch bewusst sein. Also dafür, die Beraterthematik war ja die letzten Wochen auch immer groß. Genau dafür sind dann solche Leute ja auch da. Da hoffen wir mal, dass er gut beraten ist. Dass ihm ganz klar gesagt wird, so, das wird jetzt auf dich zukommen, das musst du aushalten. Aber sportlich ist das halt einfach dein nächster Schritt. Du fühlst dich da wohl und willst da Fußball spielen, weil das bei aller Kritik an RB Leipzig ist halt einfach ein sehr attraktiver Schritt, finde ich, gerade für so die Flughöhe Rocco Reiß, um eben sich weiterzuentwickeln, weil für Bayern sehe ich ihn noch nicht. Bei Dortmund hat man dann auch gesehen, wenn da 83.000 sind im zentralen Mittelfeld, ist der eine oder andere schon eingegangen. Und in Leipzig mit ein bisschen mehr Ruhe, sich auf Top-Niveau zu entwickeln, ist erstmal ein guter Schritt. Deswegen wird er da abgewogen haben. Was ihm jetzt natürlich auch auf die Füße fällt, 2023 hat er sich hingesetzt im Interview und hat gesagt, am liebsten würde ich 15 Jahre bei Borussia Mönchengladbach verlängern. Ja. Dass das jetzt rausgekramt wird, ist doch klar. Da kann man dann auch sagen, sag's halt nicht, aber dann beschweren wir uns auch wieder, dass in Interviews keiner mehr was sagt. In Interviews sagt keiner was und alle sagen einfach immer nur so, ich gucke von Spiel zu Spiel, ich gucke von Saison zu Saison. Dann sagt mal einer was, was er in dem Moment ganz sicher so empfunden hat. Jetzt haben sich die Verhältnisse aber verändert und ja, dann ist es so. Also ich verstehe das, dass man auch sauer ist als Fan, aber ja.
Was machst du jetzt als Polanski?
Ja, das ist die Frage.
Du kannst ja eigentlich nicht dieser Fan-Meinung, die da rumgeistert, nachgeben. Hier, der ist jetzt nicht mehr mein Kapitän und den setze ich jetzt auf die Bank. Also,
aber stell dir mal vor, der wird jetzt ausgepfiffen bei jedem Ballkontakt.
Dann sind Gladbach aber
mitten drin im Abstiegskampf.
Ja, aber dann sind die Gladbacher Fans ernsthaft doof, wenn sie ihre eigene Mannschaft die Punkte brauchen. Also, das werden sie wahrscheinlich nicht tun. Also, wahrscheinlich vielleicht am Anfang bei der Aufstellung. Ja, aber wenn der bei jeder Ballberührung ausgepfiffen wird, ja, dann lasse ich mich auswechseln, dann sage, macht euren Scheiß allein. Also muss man ja ganz klar sehen.
Das wird zu beobachten sein, glaube ich.
Also, was passiert? Wie immer, es kommt auf die Kommunikation an mit den Fans. Ja. Da musst du in die Kommunikation gehen. Ja, als Verein vor allem, als Verein musst du da den Rücken stärken und fertig. Ja, also jetzt schauen wir mal, ob er nur ein Spiel zuschauen darf.
Und deswegen ganz kurz, Max. Deswegen, um zu deiner Frage zurückzukommen von vor 10 Minuten. Ich glaube, die rote Karte, also es war natürlich ein doofer Zeitpunkt, aber an sich kam sie zum genau richtigen Zeitpunkt,
nimmt die
um da mal
ein, zwei
Wochen
ein
bisschen Gas
jetzt, ne?
rauszunehmen. So.
Ja, genau. Nächstes Heimspiel ist auf jeden Fall gesperrt.
Genau, gegen St. Pauli Freitagabend. Da haben sie ein bisschen Ruhe, was das Thema angeht.
Ja. Ja. Auch nicht so unwichtig für beide Vereine aus beiden Rollen.
Genau.
Kommen wir mal.
Kommen wir zu
deinem Lieblingsverein, oder?
Oh ja. Zu deine Wölfe. Unser Internetwolf. Gott. Was hat er gelitten am Wochenende?
Blaulicht an.
Boah, bitte. Oh, Wahnsinn.
Ist nicht leicht, ne? Mit dem grün-weißen Herzen aktuell.
Genau, es tut mir in der Seele, es tut mir in der Seele weh. Was für ein Irrsinn. Also die Wolfsburger, ich kapiere es ja hinten und vorne nicht. Jetzt sind sie alle weg. Ja, wurde jetzt erstmal dieser Christiansen, der war überhaupt nicht präsent. Ich wusste nur, dass er ein Däne ist und dass die Dänisierung von Wolfsburg fortgeschritten hat. Die hat dann irgendwie, was weiß ich, wie viele Spieler, die unter Vertrag hatten, die aus Dänemark selber sind oder von dänischen Vereinen kamen. Dann sieht man halt einfach, Wolfsburger, der gute Sportdirektor, mit der dänischen Liga hat die Bundesliga dann halt doch nichts zu tun. Und dann hast du halt so eine Truppe. Oh, es ist ein Jammer, also wie man so da untergehen kann. Aber man muss ja dazu sagen, Wolfsburg, wir haben ja schon drüber geredet. Es ist ein Verein, der keine Strahlkraft hat und der selbst in Wolfsburg keine Strahlkraft mehr hat. Bin gespannt, ob Dieter Hecking das da jetzt nochmal packt.
Ich war sehr gespannt, wer es macht, Dieter Hecking oder doch Felix Magath.
Kopf an Kopf,
Felix Magath für die noch charmantere Variante gehalten, aber jetzt muss Hecking das machen. Und wenn du mal guckst, Timo, die spielen dann jetzt gegen Hoffenheim, dann gegen Bremen und dann in Leverkusen. Also ich glaube in Hoffenheim und in Leverkusen, das sind drei Spiele, wo man glaube ich relativ sicher von ausgehen kann, nach den dreien kannst du sagen, ob Dieter Hecking das da hinbekommt oder nicht.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich war fast schon überrascht. Also ich habe verstanden, dass es ein absoluter Tiefpunkt war, dieses Spiel gegen Hamburg jetzt. Und ich fand es schon eindrucksvoll. Nochmal, oft wird es ja belächelt, Wolfsburg, Zuschauerschnitt sehr gering und so. Aber die Hardcore-Fans da, das ist schon eine große Truppe, ne? Und denen hat man auch angemerkt, was es mit denen macht. Also diese Banner da, letzte Chance für unseren Rückhalt und dann letzte Chance verspielt. Ihr habt jetzt keinen Rückhalt mehr. Das waren schon krasse Bilder, fand ich.
Und auch das war ja vorbereitet. Das finde ich auch interessant, ne? Das haben sie ja nicht spontan dann gekritzelt und geschrieben, sondern da war klar, okay, wenn ihr gegen den HSV dieses wichtige Spiel auch noch in den Sand setzt, dann ist uns auch die Art und Weise fast egal. Dann war es das. Dann ist jetzt Schluss zwischen uns. Ja. Und weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll.
Maxi Arnold, the last man standing dann dort. Also ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall. Ich werde mal sehen. Also, okay, das Gute ist ja, Dieter Hecking halt nicht weiterhin, kommt da von Hannover angefahren, der muss nicht in Wolfsburg leben, kann nach Hause fahren jeden Tag und sich überlegen, wie er das irgendwie hinkriegt. Ganz interessant ja noch, Dortmund muss man natürlich schon, dass sie so viel Dusel jetzt gehabt haben und dann muss man natürlich, mein lieber Max, dein FC, also das ist schon eine ganz besondere Geschichte.
Da geht's also, mir wie dir mit den Wölfen.
Hör jetzt auf mit den Wölfen. Ein Herz für Wölfe und schon. Und vor allem für die Fans, die tun mir ja leid, haben wir ja schon gesagt. Aber wir tun auch die Kölner Fans, obwohl die tun mir eigentlich nicht leid. Wie kannst du Lukas Kwasniok anzählen? Hey, die Mannschaft spielt echt gut. Hätte mehr als einen Punkt verdient gehabt, ja, bei diesem Kick. Und trotzdem heißt es immer, ja, der muss Elmala spielen lassen. Nein, Elmala wird es alleine nicht richten, haben wir ja auch gesehen. Es war jetzt auch nicht die Erbauung. Die ganze Mannschaft spielt gut, ja, mit Elmala und alles wunderbar. Und da haben sie echt Dusel gehabt und auch Schiedsrichter, muss man sagen, Daniel Siebert, ich kapier's nicht. Auch diese, ich weiß nicht, wir haben alle, ich habe das Gefühl, weil ich habe am Wochenende die Diskussionen verfolgt, alle sind schon infiziert von Stempeln und von roten Karten. Gefühlt haben wir noch nie so viele rote Karten gehabt wie in dieser Zeit. Entschuldige, dieser Jamai Simpson-Pussy rennt da hinter dem Bayer her und erwischt ihn ernsthaft aus Versehen, weil den kannst du nicht absichtlich von hinten umtreten in der gegnerischen Hälfte. Was soll das da irgendwie sein? Also, es, warum ja. da rot? Wenn es ist einfach so, die Spieler, ich weiß, rennen nicht alle 35, aber 25 rennt jeder. Und wenn zwei mit 25 hintereinander herrennen, dann ist es nicht so einfach, dass du da koordiniert bist. Also gelb, wunderbar. Warum streitet da überhaupt, wird da überhaupt eingeschritten? Also, ah, bitter.
Ja, verstehe also ich. Ich ja. würde einmal ganz kurz rein, Max.
Tu es.
Thema Zahlen, endlich mal wieder, damit ich das unterbringen kann.
Genau,
du musst. Ich verstehe schon den Impuls von Uli, gerade nach diesem Wochenende, weil wenn wir drauf gucken, an dem Wochenende gab es so viele Platzverweise in der Bundesliga zusammen, wie an den vorherigen 7 Rückrundenspieltagen insgesamt. Also wir hatten 4 Platzverweise und dementsprechend hat sich das an diesem Wochenende schon alles gehäuft, zeigt aber auch, dass diese subjektive Wahrnehmung gar nicht unbedingt immer so stattfindet oder die der Wahrheit entspricht, weil wir eben sehen, an den ersten 7 Spieltagen hat es insgesamt 4 rote Karten gegeben. Das ist schon noch überschaubar, aber klar, es ist halt diese klassische VAR-Entscheidung, dass da irgendwie ein Standbild doof aussieht, dass da eine Super-Slow-Mo doof aussieht. Ich glaube auch, ich mag den Satz eigentlich nicht, aber das hat es früher öfter gegeben, da hat es dann halt keiner gepfiffen. Macht das Foul weniger schlimm, weiß ich auch nicht. Ich bin da auch ein bisschen hin und
es
her gerissen.
Gehört dazu. Entschuldige, das ist, also ich habe viele Fouls begangen, aber ganz ehrlich, nicht alle absichtlich. Das passiert einfach. Es ist so und es ist auch nicht viel passiert. Ja, und dann das Nächste, als er dann wirklich einschreiten muss beim Elfmeter oder beim Handspiel, da waren die, also man muss ja wirklich sagen, mal einen Kaffee trinken. Er hat es nicht gesehen anscheinend, ja. Also der Daniel Siebert, dass da der Kurto mit der Hand rausgeht. Und auch das, aber das wird gepfiffen, Land auf, Land ab, als Handelfmeter. Das ist so. Mir wäre auch lieber, diese Dinge würden überhaupt nicht gepfiffen werden. Aber es wird einfach gepfiffen. Und dann kommt nichts, ja, und das kommt ja noch dazu, Max, dein Kölner Herz, es war so ungerecht, die Niederlage. Ja, ungerecht.
Ja, danke. Danke, dass du mich jetzt aufmunterst mit dem Messer hinterm Rücken. tatsächlich, ja, also diese Aktion von Simpson Pusey vor eigentlich mit Halbzeitpfiff, muss man sagen, da kam mir dann direkt die Aktion von Schlotterbeck gegen die Bayern in den Sinn. Das ist 1:1 dasselbe Vergehen und da sind wir dann beim Thema Vergleichbarkeit.
Nein, das ist nicht eins zu eins das gleiche Vergehen, findest das war nicht viel harmloser. Ey, okay. Der Schlotti lebt von der Grätsche und kommt wie ein Irrer da reingeflogen. Der andere rennt hinter dem nur her. So,
wir reden ja immer über das Trefferbild, dann war das Trefferbild nahezu identisch. Und auch die Intensität, klar, bei Simpson Pusey, der rennt ihm ja hinterher. Die haben beide die gleiche Laufrichtung. Das ist jetzt keine Kollision, kein Stempeln, was auch immer. Aber in der einen Situation, ich glaube, da sind wir uns einig, da war es dann, glaube ich, Jablonski, der sagt, oh, ich will jetzt nicht der sein, der hier den deutschen Super Bowl nach einer Viertelstunde entscheidet. So in nämlich nicht mehr das K-Wort.
Sehr gut,
das werdet ihr nicht mehr von mir hören. Und dann ist es in einem anderen Spiel, wo es dann nicht um
Klassiko wird übrigens mit C geschrieben.
Es ist dann nicht das Spiel, wo es vermeintlich um die Meisterschaft geht. Dann wird dann der, in dem Fall, kleinere Verein, für den es um mehr geht in diesem Fußballspiel, dem die Punkte wichtiger, bedeutender wären, finde ich, benachteiligt, wenn du das alles in Relation setzt. Und wie gesagt, ich habe kein Problem, wenn wir uns darauf einigen, dass das einfach jetzt eine rote Karte ist. Wenn du einem von hinten, von der Seite auf die Ferse, auf den Knöchel Richtung Schienbein steigst, finde ich okay. Aber dann muss es auch universell anwendbar sein und das ist es scheinbar nicht. Und ja, diese Handszene, ich reg mich auf über Elfmeter, wo Pingpong im 16er gespielt wird, da ist ein Schienbein, ein Knie, ein Oberschenkel dran, dann springt ein Bruchteil einer Sekunde später an dem Spieler der Ball an den Ellenbogen und dann gibt es Elfmeter, wo ich mir denke, das kannst du nicht vorhersehen, da kannst du dich nicht anders verhalten, aber wenn dann der Ball gefühlt 3 Sekunden in der Luft ist bei einer Flanke, die von einem 16er Ende zum anderen fliegt und dann ist der Arm so weit raus, dass er es irgendwie noch hinbekommt, da mit den Ball zu berühren, dann bin ich auch ehrlich gesagt am Ende.
Ja, alles in Ehren, aber hat es ja nicht gegeben. Also wie gesagt, ich glaube, die Kölner sind auf einem guten Weg übrigens. Die Fans müssen sich keine Sorgen machen. Und wenn ich auch den Sportmanager richtig verstanden habe, bleiben die ja ruhig im Gegensatz zum Kölner Umfeld.
Und dem Stadionsprecher.
Okay. Oh ja. Stadionsprecher. Oh ja. Wahnsinn. Das gibt's nur in Köln. Ja,
das also, gibt's wirklich nur in Köln.
Das ist schon absoluter Irrsinn. Was gab's noch für Aufreger auf dieser ganzen Geschichte? Aufreger gab's ja genug. Also ich fand schon mal ganz interessant, fand ich ja schon. Es war nur ein 0-0 und St. Pauli war am Ende zufrieden gegen die Eintracht. Also da ist mir nur hängen geblieben, also dass Pauli besser war. Die müssen auch schon 3-0 führen in der ersten Halbzeit. Und dass Riera ziemlich sauer war. Der hat das irgendwie ganz gut gesagt, wenn die Spieler 4-mal den Ball berühren, bevor sie ihn weiterspielen, dann werden wir nicht weit kommen. Und dass er aber, und das ist die für mich die Meldung des Tages gewesen, er schläft bereits auf dem Eintracht-Gelände. Ich weiß jetzt nicht, ob er in Eintracht-Bettwäsche und mit Trikot dort schläft, aber er hat anscheinend entweder kein schönes Hotelzimmer oder er arbeitet wirklich so viel, dass er da schon die Tafeln bemalt für die morgendliche Stunde. Trotzdem die Eintracht wieder, muss man sagen, ohne Niederlage. Das hat er gut hingekriegt und Pauli auch schon.
Und trotzdem,
auch schon.
Uli, ganz kurz, bei Eintracht Frankfurt, da ist Stand jetzt Platz 7 das höchste der Gefühle. Das heißt, wenn alles irgendwie gut läuft, ist es dann am Ende die Conference League für Frankfurt. Das ist bei dem, was die sich erwartet haben, schon echt dünn. Und die müssen ja auch gucken, was Freiburg von hinten macht. Und übrigens auch, was der FC Augsburg von hinten macht. Ich sag's nochmal, ja. Mittendrin im Rennen um Europa, Manuel Baum. Ja. Aber das finde ich schon, man hat das jetzt so akzeptiert, weil die Situation einfach so schlecht war, phasenweise. Aber das ist schon enttäuschend für Frankfurt und trotzdem, wenn wir es mal positiv drehen wollen, vielleicht auch eine Chance, nächstes Jahr dann einfach europäisch was zu holen. Aber also diese Top-Talente, die sie ja immer wieder geholt haben, die lockst du halt auch nicht mit der Conference League, ne? Also Europa League ist da eigentlich schon das Mindeste. Das heißt, für Frankfurt geht es komplett um Schadensbegrenzung und ja, sie wirken stabiler, finde ich, aber das muss schon irgendwie über die Bühne gehen. Also das ist sonst eine richtig, richtig enttäuschende Saison.
Also für Pauli war es ein gutes Spiel, weil du hast Augsburg schon erwähnt. Also das ist ja absolut Wahnsinn, also was man da auch immer vergisst. Benny Weber ist ja der Mann, der dort die Mannschaft zusammengestellt hat. Also die scheint dann doch nicht so schlecht zu sein. Das haben sie ganz gut hinbekommen. Und die haben so ein bisschen Kölner Syndrom gehabt. Die hätten eigentlich auch in Leipzig gewinnen müssen, wenn sie ihre Chancen halbwegs da irgendwie verwerten können. Und es hat dazu zumindest geführt, dass Olli Minzlaff, habe ich mir erzählen lassen, wutentbrannt nach dem Spiel in die Kabine trotz des Sieges marschiert ist und eine kleine Ansage gemacht hat. Also der Baum hat nicht gebrannt, der Baum hat sich geärgert, dass er verloren hat. Aber der andere Baum, der hat gebrannt oder brennt immer noch in Leipzig. Da geht's auch nicht so voran, wie die sich das gewünscht haben. Also es ist, Aufreger sind genug da. Schauen wir noch kurz auf die, oder bitte, Timo, ich sehe.
Ich hätte jetzt gesagt, wir gucken vielleicht einmal voraus, Champions League, eure Gedanken und dann zurück, die Glaskugel, da habe ich nämlich gerade dran denken müssen, als der Baum gebrannt hat bei dir, verbal.
Ja, genau. Ja. Also gut, ja, schauen wir kurz nach fort. Bayern gegen Atalanta, also wer Favorit ist, ist klar, da werden auch dann, wird keine Mannschaft auflaufen, die irgendwie 22 Jahre im Schnitt alt ist, sondern da dürfen dann alle Jungs wieder ran, Harry Kane wieder fit, also die haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, Heimspiel Atalanta gegen Udinese 2-2, also keine Ahnung, ob die mit angezogener Handbremse gespielt haben, aber die sind auch noch nicht fürs internationale Geschäft wirklich qualifiziert. Die hätten eigentlich da schon gewinnen müssen. Ja, muss man mal schauen. Die Dortmunder haben auch gedacht, ist ein Selbstgänger. Aber die Bayern, glaube ich, haben da ein bisschen mehr Substanz. Und Leverkusen gegen Arsenal, naja, vielleicht haben sie ja eine Mini-Chance, indem sie die zwei besten Spiele ihres Lebens machen. Hey, die haben am Wochenende 1-2 gegen Mansfield Town im Pokal gewonnen. Ja, allerdings muss man auch, ja, muss man sagen, waren auch, glaube ich, war nur einer von der Stammelf in der Mannschaft. Also waren 10 andere. Aber auch gegen Brighton, 4 Tage eher, gegen Hürzeler, ja, nur 1-0 gewonnen. Also aufgeben darf man nicht gleich. Aber die Leverkusener neigen ja möglicherweise dazu, schon beim Namen zu sagen, bleiben wir daheim. Also nur gefühlt natürlich, außer Fernando Caro, der geht aus dem Sattel.
Ich glaube, den Männern aus Atalanta aus Bergamo wird zum Verhängnis, dass sie in der Runde zuvor den BVB rausgehauen haben, weil die Bayern jetzt, glaube ich, noch zeigen wollen, dass es durchaus möglich ist, eine Runde weiterzukommen gegen diesen Verein. Ich glaube, das ist nochmal, auch wenn es womöglich keiner zugeben mag, die Motivation, die in diesen beiden Spielen liegt, wo du sagst, okay, wir lassen hier gar keine Luft dran, wir machen es mal anders als der etwas kleinere BVB.
Ohne Manuel Neuer, aber...
Ja.
Ohne den WM-Fahrer Manuel Neuer, Uli. Also so langsam
wird's eng. Ja, ist ja gut.
Ich glaube, wir machen da mal einen Haken hinter, oder?
Nein.
Jetzt ist es soweit. Ich dachte, wir können da schon mal einen Haken machen.
Nein,
das ist absoluter Trotz.
Erst und ganz kurz vielleicht von mir noch zu Leverkusen-Arsenal. Premier League gucke ich ja viel, verfolge ich viel. Ich kann es mir eigentlich auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass Leverkusen da was holt. Einfach weil Arsenal so eine Mannschaft ist, die spielen gar nicht immer überragend, aber die gewinnen ihre Spiele. Die sind so unglaublich effizient. Und wenn es dann wieder Eckbälle sein müssen, sind es Eckbälle. Da vielleicht der Vorteil, Marc Flecken kennt das ja ganz gut aus der Premier League, dieses Zustellen, dieses sich befreien müssen. Weil das ist für Torhüter tatsächlich ein Thema. Max, um vielleicht noch einmal den Bogen zu spannen zu unserem oder deinem Münsterausflug, den ich auch begleiten durfte. Da hast du es ja übrigens auch gesehen. Die Hertha hat bei jeder Ecke den 5-Meter-Raum komplett zugestellt, den Torwart geblockt und versucht alles zu verhindern, dass der Torwart irgendwie an den Ball kommt. Das ist ja dann die wunderbare Arsenalisierung, die da stattfindet.
Und Uwe Rösler, der Bochum-Coach, hat es auch gesagt. Er hat, bei Ecken macht er genau das, was Arsenal macht.
Ja,
und das
machen jetzt alle.
Gesagt, ich gucke sowieso nur Premier League, hat er gesagt.
Ja. Das machen jetzt alle, das ist echt beeindruckend. Also
super.
Da bin ich auch gespannt, da werden wir auch wieder Schiedsrichterdiskussionen irgendwann bekommen. Dann kann Uli wieder hier völlig aus dem Sattel gehen, weil da werden sie sich was überlegen müssen, was ist dann irgendwann faul, welcher Block ist okay, welcher nicht, aber das vielleicht an anderer Stelle.
Genau,
lange Rede, also kurzer Sinn, ich gehe auf Bayern und ich gehe auf Arsenal.
Okay, alles klar. Nur, und übrigens nochmal zu Hertha und zu Leitl, also dann, wenn sie das mit den Ecken schon so können wie Arsenal, nur mit dem Tabellenplatz haut es noch nicht so hin. Also,
ja, haben wir jetzt gewonnen.
Aber das nur am Rande, ja.
Wenn sie wunderbar. Gewinnen, wenn sie alle Spiele gewinnen, dann... Punkt, 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 habe ich jetzt
werden
schon wieder
sie,
gelesen.
Also, werden Sie Vierter.
Ja. Sie neigen ja durchaus zur Euphorie da.
Ja, genau. Hat was mit Köln gemeinsam. Ja, da sind wir bei der Glaskugel, oder, Jungs?
Die Glaskugel.
Also ich weiß es, es geht mir schwer über die Lippen, aber ich dachte, Königsdörfer würde die Dinger, die Elfmeter dann irgendwie schießen, aber dann haben sie ja nicht mehr Elfmeter schießen lassen. Also... Ja, so ist das einfach beim HSV. Ein
verhinderter Punkt für dich.
Wie bitte?
Ein verhinderter Punkt für dich.
Ja, ungerecht total. Aber so ist es halt. So ist es ja.
Und Max, wie war dein Fabio Vieira? Hat er wohl einen Punkt verdient gehabt?
Nee.
Also das ist wirklich diese Kategorie. So langsam müssen wir uns echt Gedanken machen. Also meinen Namen traue ich mir ja gar nicht auszusprechen. Ich war bei Amura vom VfL Wolfsburg, der wurde eingewechselt, der hat es jetzt auch nicht drehen können. Andersrum habe ich halt gesagt, Dieter Hecking übernimmt schon vor dem HSV-Spiel und dann hätte Amura getroffen. Also für mich
du hast komplett recht. Also man muss sagen, wenn du den besten Spieler nicht aufstellst im wichtigsten Spiel, dann musst du sofort eigentlich Trainer werden dort. Also ich weiß nicht, ob Sky dich freistellen würde.
Timo. Leider nicht. Nein, nein.
Timo, du, also du wärst Amora. Du könntest, also du kannst mal notieren, ein Hilfspunkt, falls es mal irgendwie so unentschieden widerstehen würde, dann kriegst du einen Amora-Hilfspunkt.
Warte mal. Ich habe gerade beim Kicker in der App mal die Noten angeschaut.
Oh ja, das ist gut.
Königsdörfer 5,0. Amora 5,0. Oh. Und jetzt kommt mein Shootingstar, Fabio Vieira, der erst in der 67. Minute eingewechselt worden ist. Der hat keine Note bekommen. Und deswegen
Für 25 Minuten spielen keine Note. Ich sehe sie ein, wenn es 5 Minuten vor Ende ist. Okay.
Finde ich auch seltsam. Ich dachte, also, ich dachte so, ab der 80. kriegt man vielleicht keine mehr.
Aber ja, out of this world. Es war einfach zu gut.
Dann hat er aber auch nichts grob falsch gemacht.
Max, ich habe gerade den Punkt für dich notiert. Du hast es beim letzten Mal schon probiert. Du bist am nächsten am Punkt dran gewesen.
Lieber keine Note als eine 5.
So, sehr gut.
Also
dann gut. Hast du ausgeglichen mit Uli. Ihr steht dann beide auch bei 5 Punkten, ich bei 4. Also ich muss ran.
Gut, ja, also dann erzähl, was passiert.
Nächste Woche Freitag, wir haben es schon mal angesprochen. Ich fange an. Gladbach, St. Pauli, ganz wichtiges Spiel. Und der Fluppe, der wird da mal richtig aufzünden. Tabakovic für Gladbach. Da habe ich ein sehr gutes
mutig.
Gefühl, muss ich sagen.
Finde ich mutig.
El Fluppe. Also bei mir ist es Urbik in Bergamo.
Okay. Und dann gehe ich mit Julian Brandt. Zu Hause mit dem BVB.
Wo? Bei welcher Sportart?
Na, tatsächlich Bundesliga. Champions League ist er leider nicht mehr.
Nee, der Abschiedstournee, Julian Brandt.
Genau. Ich glaube, der spielt jetzt völlig befreit auf.
Ja, also ich finde, das Brandbashing ist auch sowas von doof, wie es Döfer überhaupt nicht geht. Aber da haben die Dortmund-Fans ja auch so irgendwie ein besonderes Händchen. Dann gibt's erstmal bei Emre Can, bekommt permanent aufs Maul, oder ist der Watschemann der abgelaufenen Spielzeit, der sich nun wirklich reinhaut und ein Vorbild ist, auch wenn er jetzt vielleicht technisch nicht der Beste ist. Und Jule Brandt, für mich der Einzige, der kicken kann, wirklich gut da in der Dortmunder Mannschaft, aber der hat ja auch über das Spiel von Niko Kovac irgendwie gesagt, so braucht man gar nicht weiterspielen, weil das kein Fußball ist und auch nicht sein Spiel. Ich hoffe, er wird glücklich und kann an die ganz großen Spiele wieder anknüpfen. Jule Brandt, ich bin im Herzen, bin ich in der Glaskugel sogar auch dann bei dir.
Oh, das ist toll. Lass uns ganz kurz, vielleicht machen wir noch einen Glaskugel-Extra-Punkt. Wo landet er denn? Jeder muss einen Vereinsnamen nennen.
MLS.
Okay. Also England, Amerika und wo MLS?
Scheißegal.
LA Galaxy.
So, mit Marco Reus zusammen.
Ich glaube, er geht zu AS Rom.
Oh, schön.
Fragt er Mats Hummels, ist das cool da? Der sagt, jo, kannst du machen, und dann wird er da glücklich.
Oh, in Italien Fußball spielen, das hätte ich gern gemacht. Auch in Florenz, wenn es Großes mit seiner Fiorentina schafft.
Ich glaube, das passt. Timo, gut, du musst los, ne?
Ich muss du los, ich sitze hier auf heißen Kohlen. Das Transfer-Update schläft nicht. Von
genau,
daher,
gut, dann befeuern wir die Kohlen jetzt noch mit einem Schuss Sauerstoff und dann aufspringen und weg. Tschüss, Servus, hat Spaß gemacht. Haut rein.
Schick die Glocke, ciao, ciao.
Ja, ciao, ciao, Servus.
Tschüss.
Bitte, ja, Uli, eins will ich dir sagen, ja, Uli, du hast überhaupt keine Ahnung.